Deutschlandfunk Kultur heute.
Hey, der Strafnitzhüttensekt, der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und der Sauerkraut. Hey, der Flutensack der Flerben. Hey, ich bleibe noch straff mit der
Sauerkraut, Strunk und andere seltsame Worte, in denen das R rollt, legte Charlie Chaplin dem großen Diktator schon 1940 in den Mund. Chaplin hatte die Posen, den Duktus und das Demagogische von Hitlers Reden sehr genau studiert und als groteskes Beschwörungstheater entlarvt. Aber es waren nicht zuletzt Hitlers Reden, die Millionen Deutsche überzeugt hatten und die ihm auch dann noch zujubelten, als der Zweite Weltkrieg in die totale Katastrophe führte. Mehr als 70 Millionen Menschen wurden getötet. Das Institut für Zeitgeschichte in München hat diese Reden, mit denen Hitler bis Januar 1933 auftrat, schon wissenschaftlich aufgearbeitet. Nun beschäftigt sich ein neues Forschungsprojekt mit der Zeit zwischen Januar 1933 und 1945 in Kooperation mit unter anderem der Goethe-Universität Frankfurt und dem Deutschen Rundfunkarchiv. Darüber habe ich mit dem Historiker Magnus Brechtgen gesprochen, Vizedirektor des Instituts, den ich gefragt habe, welches Ausgangsmaterial überhaupt zur Verfügung stand.
Wir haben zum einen zeitgenössisch die Überlieferung durch die gedruckten Formen. Fast alle Reden Hitlers, die zumindest öffentlich gehalten wurden, sind im Völkischen Beobachter überliefert oder in ähnlichen Zeitungen. Andere sind auch schon zeitgenössisch in Redensammlungen zusammengefasst worden. Und dann gibt es den großen Bestand von Aufzeichnungen, also Audiomitschnitten und Ähnlichem, die ebenfalls zwischen 33 und 45 mehr oder weniger systematisch, zum Teil aber auch zufällig überliefert sind. Das sind insgesamt ungefähr 300. Das sind aber nicht immer vollständige Reden und manche davon sind auch doppelt. Aber diese 300 sind dann die authentische Grundlage auch für unsere Edition. Es gibt in der Regel keine Redemanuskripte. Hitler hat sich Stichworte gemacht. Das liegt aber in der Natur von Hitlers Agitation, dass er seit Anfang der 1920er Jahre ununterbrochen geredet hat und viele dieser Reden natürlich immer wieder denselben Inhalt, dieselbe ideologische Botschaft, dieselbe Ansprache an das jeweilige Publikum wiederholten. Das kam tatsächlich aus seiner inneren ideologischen Überzeugung, aus seinem ideologischen Missionarismus, dass er das unter die Leute bringen wollte.
Jetzt ist das Jahr 1933 natürlich insofern eine Zäsur, als dass Hitler und die NSDAP an die Macht kamen, gewählt wurden. Aber können Sie jetzt schon sagen, dass sich ab 1933 vielleicht grundlegend auch etwas geändert hat in den Reden?
Jein, also das ist eine Mixtur. Wenn man die Reden von Anfang der 20er Jahre oder mit dem Beginn von Hitlers politischer Ideologie, wie er sie nach außen getragen hat, wie er sie propagiert hat, erst in den Bierkellern, dann in den Wahlkämpfen und schließlich dann ab 1933 auch im Parlament und in der großen Öffentlichkeit, dann kann man feststellen, dass es immer wieder um die gleichen ideologischen Versatzstücke geht, um die Mission, die er sich selber zugerechnet hat, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg da niederlag, dass er als einfacher Gefreiter im Ersten Weltkrieg sich dann in dieser Weimarer Zeit berufen fühlte, das deutsche Volk politisch zu einigen und dass jetzt ab 1933 die Zeit gekommen sei, um das politische Programm, das man eigentlich vorher schon immer gepredigt hat, dann auch umzusetzen. Und das ist das eigentliche, auch wissenschaftlich Interessante, dass man, wenn man diese Reden im Zusammenhang liest, feststellt, dass das immer wieder der gleiche Grundtenor, immer wieder ähnliche Aussagen sind, dass da ein politisches Programm propagiert wird, das sich durchaus bei den unterschiedlichen Publika in den Nuancen verändern kann, aber im Kern immer die gleiche Botschaft hat.
Also im Grunde genommen könnte man es auch so verstehen, dass es auf der einen Seite natürlich um die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Reden geht, um eine Kommentierung, andererseits aber auch um einen Erkenntnisgewinn der Gesellschaft, wenn Sie die Adressaten mit in den Blick nehmen?
Ganz genau. Das ist ganz entscheidend wichtig, das mit zu analysieren. Und zwar auf zwei Ebenen. Zum einen, indem wir, so wie Sie sagen, das jeweilige Publikum uns anschauen. Sind das jetzt Generäle? Ist das der Reichstag? Ist das eine Menschenmasse im Zirkus Krone oder auf dem Maifeld zum 1. Mai, auf dem Tempelhofer Feld, wo da ein paar hunderttausend Menschen stehen? Wie ist diese jeweilige Rede aufgebaut? Wie wirkt sie auf die Bevölkerung? Wie ist das mit den rhetorischen Mitteln? Wie sind die technischen Mittel und Ähnliches? Zugleich muss man aber auch eine andere wissenschaftliche Diskussion damit mitbedenken. Es gibt seit vielen Jahrzehnten die Frage, welche Rolle und Bedeutung, welchen Einfluss eigentlich Adolf Hitler tatsächlich im Nationalsozialismus hatte. Und die Reden, glaube ich, werden einen Beitrag dazu leisten, zu zeigen, dass nach 1933 diese öffentlichen Auftritte und Hitlers Reden immer wieder dazu beigetragen haben, die deutsche Bevölkerung ideologisch aufzuladen, zu motivieren und auf Hitler als den charismatischen Führer hin zu orientieren. Das ist natürlich mit Propagandaunterstützung geschehen, aber es ist eben auch durch Hitlers rhetorische Leistungen nach 1933 immer wieder verstärkt worden. Und tatsächlich kann man, glaube ich, bis 1945 an der Art des Redens und an der wiederholten Motivation, die die Bevölkerung über diese Reden erfuhr, auch einiges erkennen, wie Adolf Hitler zur Stabilisierung seiner Herrschaft durch das Reden beigetragen hat.
Kann man denn eigentlich auch was über die Geschichtswissenschaft lernen? Denn Sie haben vor 2 Jahren ein Kompendium zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus herausgegeben und da verweisen Sie im Vorwort ja auch darauf, dass die Aufarbeitung verschiedene Phasen durchlaufen hat, die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, und dass zu Beginn eben Hitler und die Funktionseliten im Fokus standen. Dann ging die Forschung mehr in die Breite. Gibt es jetzt sozusagen wieder eine Hinwendung zu Hitler als Person, wie Sie das ja eben auch schon geschildert haben?
Ja, in den 1950er Jahren war die Konzentration auf Hitler vor allem durch die Totalitarismustheorie geprägt. Und man hat seinerzeit so getan, als ob Hitler und ganz wenige um ihn herum, Himmler, Heydrich, Goebbels und so weiter, das deutsche Volk gleichsam sozusagen von oben totalitär unterdrückt hätten und dass das Volk im Grunde gar nichts damit zu tun gehabt habe. Und das war im Grunde das vorherrschende Interpretament der 1950er Jahre. Und in den 60er Jahren hat man sich dann vor allem die Strukturen und die Institutionen angeguckt und hat die Menschen, die das Dritte Reich so am Laufen gehalten haben, auch die Funktionseliten, eigentlich auch nicht näher betrachtet. Und der Blick auf die Reden und auf den Zusammenhang zwischen Reden und denen, an die sich diese Reden richten, das ist im Grunde der eigentliche Ansatz, den wir jetzt verfolgen. Also Hitler kann nicht funktionieren ohne Millionen von Hörerinnen und Hörern, die ihm dann auch zujubeln und von Hunderttausenden von Personen in Militär, Diplomatie, Juristerei, Medizin etc., die das nationalsozialistische Programm dann umsetzen. Und diese Aufladung, die dem Ganzen ideologisch zugrunde liegt, die geschieht eben immer wieder über diese Reden. Und deswegen gehört sozusagen Hitler als Führungsperson und als öffentlicher Rhetor auf der einen Seite und die deutsche Bevölkerung als diejenigen, die davon angesprochen werden. Deswegen gehört das unmittelbar zusammen.
Björn Höcke ist AfD-Spitzenkandidat für die Thüringer Landtagswahl in etwa einem halben Jahr. Er verwendet Parolen der SA in seinen Reden. Und es gibt auch Untersuchungen, dass er sich beim Aufbau seiner Reden an denen von Hitler orientiert. Ist das auch ein Grund für das Projekt, dass man im Prinzip mit der Forschung da auch ein Werkzeug für die Gegenwart hat?
Zunächst mal ist es ein wissenschaftliches Projekt, das dazu beitragen soll, all das, was wir an Überlieferung zu Hitlers Reden haben, zu sichern, in einer festen, klaren Textbasis zu identifizieren und dann mit Kommentaren zu versehen, sodass jeder und jede, der sich dafür interessiert, da ausreichend Informationen erhält, um sich historisch kundig zu machen. Da kann man natürlich darüber hinaus sehen, welche rhetorischen Mittel schon in den 20er und 1930er Jahren politische Agitatoren, und das ist nicht nur Hitler, das ist auch Goebbels, das sind auch viele andere, heute in der politischen Propaganda weiterhin verwendet werden. Ich würde aber keinen 1-zu-1-Übertrag sehen, sondern wenn man heutige Politiker analysiert, ob das nun Björn Höcke ist oder andere, dann stehen einem jetzt schon jede Menge Wissensmöglichkeiten zur Verfügung, um das zu analysieren. Und es kommt ja im Kern vor allem auf die politische Botschaft, auf den Inhalt an, der beispielsweise von Herrn Höcke propagiert wird. Und da ist es aber natürlich eindeutig, dass es da um völkische, nationalistische, rassistische und ähnliche Inhalte geht. Und die kann man auch jetzt schon analysieren und herausarbeiten. Aber natürlich wird eine Edition der Hitlerreden noch in verstärktem Maße dazu beitragen, Parallelen und Vorbilder zu entdecken.
Magnus Brechtgen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte in München, über das neue Forschungsprojekt zu Hitlers Reden von 1933 bis 1945.